ja, wie ihr vielleicht schon gehört habt oder auch nicht, wenn nicht, dann
selber schuld.
Sofort anhalten und Netflix anschmeißen oder ja doch Netflix und jetzt wollte ich schon wieder sagen, Better Call Saul ja. gucken. Das ist dieser Tage gestartet, hatte am Sonntag bei den Amis, glaube ich, Premiere. Hierzulande dann auf Netflix am ja, Mittwoch mit gleich zwei Folgen und es gab am Dienstag ein Event dazu, ein Premiere Preview Dingsbums mit allem drum und dran.
Das ist korrekt.
Und der Herr Sting war da, wie ich mir hab sagen lassen.
Das ist ebenfalls korrekt.
Das ist korrekt. Das ist der Standardspruch von Tiag bei Stargate.
Das ist mir so egal.
Fiel gerade nur so ein, weil irgendwie hat er ganz häufig Sätze, die sich wiederholen.
Aha. Ups.
Und wie man vielleicht hört, heute wieder aus dem selben Räumlichkeiten das wie das Day of the Podcast.
Ja.
Unter anderem.
Ja, unter anderem. Und auch des nächsten Day of the Podcast irgendwann im November.
Oder früher.
Oder früher. Das glaube ich noch nicht so ganz, aber gut. Mal schauen. Folgt uns auf Twitter für weitere Informationen.
Genau.
Ja.
Du hattest von im auch nicht auf der Aufnahme befindlichen Vorgespräch gesagt, dass dich das Intro verwirrt hat oder der ja Vorgucker, wie auch immer, also der Beginn der ersten Folge.
Ja.
Und also
aber bevor wir
Achtung,
dazu
hier,
kommen,
Spoiler, also wenn ihr jetzt nicht hören wollt, dann springt zur nächsten Kapitelmarke.
Ja. Aber bevor wir in die Materie einsteigen, wir haben ja soeben das musikalische Intro der Show gesehen, gehört. das finde ich übrigens sehr schön, denn ich war ja bei dem Screening dabei. Alles Detaillierte zum Screening und dem ganzen Kram hört ihr in meinem Sunday-Boot dieses Wochenende. Ja, war schön und ich finde das auf den Punkt ein gutes musikalisches Intro. Ja, der Beginn der ersten Folge war dezent verwirrend für mich irgendwie, weil ich hab's, also beide Folgen jetzt mittlerweile, glaube ich, jeweils, boah, 3-4 Mal schon geguckt.
Okay, nee, so oft habe ich noch nicht geguckt, aber mindestens einmal.
Und ganz besonders beim Screening als solches saß ich erst so da und dachte mir so, ja, optisch und musikalisch, cool. Aber was will uns das Team damit sagen?
Was will der Künstler uns damit sagen?
Genau. Ich habe es nicht verstanden. Also Spoiler, Spoiler, Spoiler. Das Intro fängt an in Schwarz-Weiß und bringt Szenerien aus so einem ja Backshop aus einer Mall.
Genau.
Wo der Hauptakteur dort sein Dasein fristet. Und ja.
Er denkt, dass er ja von jemandem beobachtet wird. Ja. Der steht auf und geht scheinbar zu ihm, geht dann aber weiter zu seiner Freundin.
Die draußen vor der Türe steht.
Hinter ihm quasi in derselben Blickrichtung stand.
Ja.
Und dann sitzt er irgendwie in seiner, ja, in einer heruntergekommenen Wohnung und guckt sich seinen eigenen Werbespot an auf einer VHS-Kassette, trägt auch ein etwas, eine sehr merkwürdige Gesichtsbehaarung.
Ja, einen sehr voluminösen Oberlippenbart, den man kennt auch von Mr. L aus Clever und Smart.
Achso, okay. Auf jeden Fall, also ich habe entweder spielt es irgendwann nach Breaking Bad, dass ich das so anguckt und so denkt so, ach ja, damals. Was aber irgendwie, also das Ding mit der VHS-Kassette ist irgendwie verwirrt. Oder weiß ich nicht, ist da schon so lange drinne, weil die Serie spielt ja 5 Jahre, 6 Jahre vor Breaking Bad.
Mhm.
Und wie man auch am Anfang eines Datums in einem Video entnehmen kann, so Anfang der 2000er circa, 2001, da war ja DVD noch nicht so der Standard. Und könnte darauf schließen, dass es halt noch auf VHS aufgezeichnet ist und dass noch er das noch hat sozusagen und dich dann tja in seiner Unterkunft da anguckt oder spielt irgendwann zwischen irgendwann später nach der Serie und zwischen Breaking Bad.
Man weiß es nicht, wird man vielleicht aber ja dann irgendwann im Verlaufe der nächsten Jahre erfahren.
Auf jeden Fall war es wieder so ein WTF, was ist das und wann werden wir endlich aufgeklärt, Szene?
Ja, das hat mich so ein bisschen erinnert an Breaking Bad Staffel 3 oder 4 war es ja, wo dann die Opener immer Ende auch in Schwarz-Weiß
waren. Drei und Ende 3 wird dann aufgeklärt.
Ja, also von daher, warten wir es mal ab.
Genau. Und ja, ich habe es dann gleich Mittwoch früh geguckt. War auch das Erste, was mich ansprang auf der Netflix-Seite. Und das an sich, das ist ja auch schon mal ein Highlight, dass eine Serie von AMC übrigens, die produzieren auch The Walking Dead unter anderem und war mal ursprünglich so ein irgendwie American Movie Classics, heißt das wohl, so ein Sender, so, ich sag mal so wie hier bei Kabel 1, wo eher so die älteren Serien und Filme laufen und wo du weißt, okay, wenn da der Film läuft, dann ist er schon alt oder hat sich mal durchgenudelt und haben wohl irgendwann angefangen, dann selber auch tatsächlich Serien zu produzieren und ja, da hat Netflix sich ordentlich hingesetzt und dafür gesorgt, dass das nicht nur in ihrem Netzwerk zu sehen ist, sondern auch für ja in Deutschland, ich glaube Österreich und Schweiz auch und vermutlich einige andere Staaten, Länder, wie auch immer verfügbar ist. Und ja, dann ab dieser Woche quasi jeden Dienstag eine neue Folge auf Netflix verfügbar und
da kann ich ja noch ganz kurz eine Info einstreuen, die PR-Tante, mit der ich mich da bei dem Meetup, das vor dem Red Carpet Event des Screenings stattgefunden hatte im K37. Die hat nämlich gesagt, ja, auf AMC kommt es halt dienstags irgendwann oder montags abends, ich weiß es nicht mehr, und ungefähr 4 Stunden später dann auf Netflix USA und dann nochmal ein paar Stündchen später auf Netflix Europe. Mhm. Also sehr, 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 sehr zeitnah.
Ja, was ja einmalig, glaube ich, ist oder bisher eher selten. Also so ähnlich nur mit Netflix eigener Serie House of Cards passiert ist. Die kommt ja Ende Februar, die zweite Staffel.
Ja, Better Call Saul ist ja auch ein Netflix Original.
Ja, beziehungsweise ich glaube, was? Meinst du House of Cards?
Was hast du Better noch? Call Saul ist auch Netflix Original.
Nee.
Doch.
Ja?
Ja.
Stimmt, das kam am Ende.
Das hat die nämlich gesagt, hat die das.
Dann produziert Netflix mit, wie es scheint.
Ja.
Okay, gut. Ja, das erklärt das.
Bei dann. Breaking Bad leider noch nicht. Das war halt noch vor Netflix.
Ja. Auf jeden Fall hat mir das schon mal sehr gefallen, was man sah. Also das man sieht, dass er schon so dieses ganze Ding Anwaltsein schon drauf hat, aber charakteristisch natürlich noch nicht da ist, wo er bei Breaking Bad ist. Und deswegen heißt er da tatsächlich auch noch anders oder hat diesen Namen, unter dem man eigentlich kennt, wohl erst später angenommen.
Ja, weil er trägt noch seinen Geburtsnamen, James McGill.
Oder Jimmy McGill.
Ja, aber auf dem Personalausweis stand, glaube ich, James. Mhm. Aber alle sagen Jimmy zu ihm. Auch sein Bruder, der ja in der großen Kanzlei tätig ist, die ja auch zusammen mit seinem, was war es? Oder war Chuck sein Bruder? Nee, Chuck war sein Bruder, genau.
Ja.
Ja, und Chuck, nee, fangen wir anders an. Der Opener, wie gesagt, ist diese Schwarz-Weiß-Geschichte. Und dann steigt man ein. Und das hat mich so ein bisschen an alte Steven Spielberg-Filme erinnert. So, du siehst einen Raum, verschiedene Kameraeinstellungen, verschiedene Kameraschwenks, kein Arsch sagt was. Es ist ruhig und es passiert halt irgendwie nichts. Unter anderem sitzt da so eine Steno-Tante. Also wir sind in einem Gerichtssaal. Drei so Jungspundspacken sitzen da auf der Angeklagtenbank. Die Jury langweilt sich so. Der Richter sitzt da und denkt sich jetzt nur auch so, er schaut mal wieder auf die Uhr. Dann gibt er dem dicken Police-Typen da ein Zeichen, der daraufhin den Saal langsam stoisch voranschreitend verlässt. Und wir sind im nächsten Schnitt in der Toilette des Gerichtsgebäudes, wo Jimmy McGill vor dem Pissoir steht und seine Ansprachen noch vor sich hin übt und dann von dem Officer-Typen so Zeichen bekommt und dann stürmt er halt so rein, so ja, bla, und dann hat man so ein bisschen dieses Saul Goodman-Feeling schon. Ja, die drei Typen sind halt irgendwie 19 und er schwafelt der Jury eins vor von, ja, damals, als sie 19 waren, überlegen Sie mal, ja, was wir ja, alles genau. für also dumme Streiche gemacht haben, bla bla
der
bla.
Der kann dir Scheiße als einen Klumpen Gold verkaufen.
Ja, und dann ist er halt auch fertig mit seiner Rede, setzt sich hin und sagt so, ja, alles entspannt. Und dann kommt der Staatsanwaltschaft von der Anklageseite, rollt ganz gemächlich so ein Oldschool-TV-Gerät mit Videoschublade ja. vor. Und erst siehst du nix und dann siehst du, wie die drei Kiddies da rummachen. Und es stellt sich halt raus, dass sie wohl einem Toten den Schädel abgesägt haben und den maltratiert haben mit ihren Penissen.
Ja.
Jo.
Also so der Leichen, Kopf absinken, also ja, okay, also Jugendliche machen merkwürdige Dinge, aber das andere ist dann doch sehr creepy, also ja.
Ja, reichlich sick. Und dann geht er nach der Verhandlung halt an diesen Cashier zu dieser Tante, lässt sich den Scheck geben und dann steht da irgendwie $700 drauf. Und er so, ja, aber ich habe doch drei Typen verteidigt, das macht summa summarum 2.100. Sie, nö, hier, pro Fall. Das war ein Fall mit drei Leuten. Also kriegst du nur $700. Das ist so ein bisschen, nervt ihn das dann wieder an, dann verlässt das Gebäude, setzt sich in seinen uralten Hobel. Und das ist auch so eine lustige Szene. Er schreitet auf so ein, was war das, ein silberner Benz oder so? Irgendwie so ein Nobelkarren?
Nee, kein Benz.
Aber irgendwas Nobles.
Was war denn das? Cadillac, glaube ich. Es ist auf jeden Fall, man denkt so, ah, da hat er schon das Auto.
Ja. Und dann schreitet er so im letzten Schwenk an dem Ding vorbei und schmeißt seine Aktentasche auf so einen richtig heruntergekommenen gelben, was auch immer.
Ja, Gebrauchtwagen. Auf jeden Fall, dann merkt man schon, ah, okay. Nee, das ist doch nicht sein Auto und man weiß dann schon, wie aktuell gerade sein Karrierestand ist.
Ja. Und dann quält er sich da halt rein, wirft die Mühle mühsam an, fährt vor zum Tor, wo der Auslass ist, und hält seine Parkkarte so aus dem Fenster.
Genau.
Eine Stimme, die man, wenn man Breaking Bad im Original gesehen hat.
Im Deutschen ist es dieselbe Stimme.
Okay. Aber anyway, man hört diese Stimme und denkt sich, ach, guck an, der Erste ist schon da.
Und er taucht auch in den Credits schon fest auf, also nicht irgendwie so zum Schluss so
Special Guest mäßig.
Special Guest. Und die Serie spielt übrigens im Jahre 2002.
Dann ist auch gut. Und, haben wir schon Euro.
Ja, genau.
Nur in den USA nicht, da gibt's Dollar.
Und noch ein Trivia. Vince Gilligan hatte sich 2012 in einem Interview schon zu einer Idee einer solchen Serie geäußert und 2013 wurde sie dann tatsächlich schon angekündigt und im letzten Jahr wurde wahrscheinlich schon während der Produktion tatsächlich schon überhaupt vor jeglicher Ausstrahlung etc. eine zweite Staffel bestellt. Wobei man, also wahrscheinlich gab es derzeit schon irgendwelche Test-Screenings mit entsprechenden Leuten, die da Ahnung haben und dann sagen können, das ist gut oder das ist kacke. Oder halt rein aus dem Gefühl her, zack, gleich mal hier noch so ein Ding bestellt. Und sowieso ist das ja bei den Amis ein bisschen anders als bei uns, zum Glück.
Der genannte Mensch heißt mit bürgerlichem Namen übrigens Jonathan Banks.
Ja, und wenn ihr schon mal gedacht habt, so, den habe ich schon mal gesehen, aber irgendwie in jünger, so, der hat einen der Bösewichter im ersten Beverly Hills Cop Film gespielt. Und wenn man dann so guckt, so, ja, okay, ja, das Gesicht passt.
Was ich jetzt gerade nicht finde, aber unbedingt anmerken wollte, weil zum einen der Bildstil und die Art und Weise des Filmens ist doch sehr schön Breaking Bad mäßig. Das spricht mich sehr an. Und der Typ, der die Musik verwaltet bei Breaking Bad, ist auch derselbe bei Better Call Saul. David irgendwas hieß der, glaube ich. Aber Wikipedia wollte es mir gerade nicht verraten.
Ja, da sieht man nur Regie und Drehbuch. Regie tatsächlich, erste Folge, der gute Vince, der am Dienstag, glaube ich, sogar auch Geburtstag hatte. Drehbuch ebenfalls, Vince und Peter Gould. Und dann teilt sich das auch wieder auf oder auch bekannte Namen wieder.
Ja, weil das Drehbuch der Folge 3 von Thomas Schnauz kommt. Und der hat sehr, sehr viele Folgen Breaking Bad geschrieben.
Ja. Und Quoten der ersten Folge 6,8 Millionen. Zumindest in den USA. Und glaube,
Folge 2 leider nur noch die Hälfte.
Richtig.
Aber hey, das wird schon.
Ja,
muss. Ich finde auch gut, dass die Titel wieder sehr kurz und prägnant sind. Und Micho, der Titel der zweiten Folge ist auch sehr treffend. Da kommen wir dann aber gleich dazu.
Ja.
Weil Folge 1 entwickelt sich ja dann auch sehr interessant.
Man stellt den Charakter vor, zeigt denjenigen, die Breaking Bad schon gesehen haben, zeigt ihnen hier, das ist übrigens Saul bzw. Jimmy und das ist so sein aktueller Stand und da stehen wir und
Weil unter anderem sieht man dann auch sein Büro, wo er nämlich durch ein
vorher sieht man wieder eine bekannte Location.
Das später, Nagelstudio.
Genau, das Nagelstudio, das er später ja auch noch hat.
Ja. Und ja, da geht er durch und holt bei der asiatischen Tante vorne am Counter seine Post ab, will sich ein Glas Gurkensaftwasser-Dings da holen. Und dann sagt, nee, mein Freund, das ist nur für Kunden. Und dann geht er so durch den Perlenvorhang, die kleinste Abstellkammer aller Zeiten, und hat dort sein Büro und gleichzeitig auch, wie sich, ich glaube, erst in Folge 2 dann zeigt, dass er dann da auch pennt, aber dazu dann später mehr. Und das ist dann sein Büro. Und zwischendrin hatte er noch einen Termin mit so einem Ehepaar, was ja auch noch eine Rolle spielt.
Die Szene war auch super.
Wo er sein Bestes gibt und die fast schon am Unterschreiben des Vertrages sind, aber die Olle dann wieder so, komm, lass uns nochmal überlegen.
Genau, das ist so typische Ehesituation, Mann oder Frau, je nachdem, wer der, sagen wir mal, dominantere ist in einer Beziehung, sagt so, lass uns doch mal überlegen und dann weiß man schon, nee, das wird nichts mehr. Ja.
Und dann war er ja noch später im Büro, weil er hat ja wieder mal keine Kohle, in dem Büro der Anwaltskanzlei, die, wie hieß die noch? MMG. Oder GMM, ich weiß nicht. Jedenfalls mit Bla und McGill.
Genau.
Und mit diesem McGill ist aber sein Bruder Chuck gemeint, zu dem wir gleich kommen. Und dort macht er einen epischen Auftritt, wie ich finde. Kommt in diesen Besprechungssaal und bringt erstmal voll die ja, filmische Ansage von wegen, ja, bla bla. Und ihr seid es nicht wert oder sowas. Und dann wird halt diskutiert und er meint, ja, ja, hier, Chuck gehört irgendwie ein Drittel des ganzen Krams hier und jetzt zahlt ihn doch mal aus und bla. Und das geht dann aber auch irgendwie in die Buchse. Und danach fährt er dann quasi nach Hause zu Chuck. Und das ist auch lustig insofern, dass er dort ankommt und seinen ganzen Krempel wie Handy, Armbanduhr, Autoschlüssel und so weiter im Postkasten deponiert und beim ins Haus reinkommen sich erdet. Ja, weil Chuck hat ein gewisses Problem. Alles, was mit Strom und Kram zu tun hat, das macht ihn irgendwie verrückt. Und er ist auch so ein bisschen verrückt irgendwie, aber trotzdem irgendwie auch bodenständig. Und ja, den Mittelpart, wo sie sich dann länger unterhalten, fand ich dann auch schon ein bisschen was Ernsteres. Und das ist auch das, was die Macher dort bei dem Screening gesagt haben. Better Call Saul ist zwar durchaus unterhaltsam und hat seine lustigen Momente, aber ist auch durchaus passagenmäßig sehr ernst angelegt mit tiefgründigerem. Und das finde ich ganz gut. Und ja, Chuck, den hat's halt echt schwer getroffen irgendwie. Ja. Und unterwegs, genau, da ist ja noch die Szene mit den zwei Skateboard-Vögeln.
Genau.
Die war auch klasse.
Er fährt durch die Gegend. Ich war dann auch der Erste, der irgendwie gelinst hat nach bekannten Locations oder irgendwelchen Leuten, die zufällig im Bild auftauchen. was dann aber nicht der Fall war und fährt da ja recht zügig durch die Siedlung von Albuquerque und kracht es irgendwie und er hat offensichtlich jemanden überfahren und hält auch an und ist auch dann voll Panik erfüllt und der junge Mann Skater hat sich offensichtlich doch wehgetan. Dummerweise hat sein Freund das mit seiner Kompaktkamera.
Ja, das war schon eine kompakte Videokamera. Ja,
kompakte Videokamera, so ein clunky Teil halt von damals, gefilmt, zumindest scheinbar gefilmt und gefilmt und dann.
Ja, das gehört ja zum Konzept von den beiden.
Genau, also ich würde dann auch vermuten, dass dann tatsächlich nach dem Motto, hier gucken Sie mal, wir haben das tatsächlich auch gefilmt, dann doch tatsächlich gefilmt wird und nicht nur so getan wird und wollen erst die Polizei rufen, der sagt, nein, nein, nicht die Polizei rufen und das kann man doch so klären und dann sagen sie, ja, gib Geld und so und dann
geht ihm ein Licht auf.
Checkt so Ding bei ihm und dann merkt auch der Zuschauer, die haben ihn gerade nur verarscht und wollten ihn abzocken.
Ja, und dann suchen sie auch das Weite.
Genau.
Aber die werden im Verlaufe der Episode 1 und 2 noch eine gewisse Rolle spielen.
Stimmt, 1 und 2, genau. Ich habe das.
Weil das greift ja über. Das ist ja wie bei Breaking Bad sehr fortlaufend. Das ist das Schöne.
Ja.
Ja, jedenfalls am Ende der Episode macht er die beiden wieder ausfindig und überredet sie ja zu einem kleinen Coup, sagen wir mal, weil er sich so ausgerechnet hat, weil als er das Büro verlassen hat, wo er ja die dicke Kohle rausziehen wollte, damit Chuck ausgezahlt wird, hört er nämlich die beiden, die bei ihm eigentlich unterschreiben wollten, dass die jetzt Kunde der großen Anwaltskanzlei sind mit dem Fall, weil der Hintergrund der Story bei dem Typen oder bei den Eheleuten ist, dass ihm vorgeworfen wird, dass er irgendwie $1,5 Millionen weggegriffen hat.
Ah, ja, genau.
Und naja,
jetzt,
das spielt dann im Fortlaufenden nämlich auch wieder eine Rolle. Jedenfalls scheint er sich wohl gedacht hat zu haben, okay, wenn nicht so, dann mache ich es anders und überredet die zwei Sportler, nennen wir sie mal so, dazu, mit ihm ein kleines Ding zu drehen. Und zwar weiß er genau, dass die Olle mit dem und dem Auto von da und da dort und dorthin fährt.
Miss Betsy Kettleman.
Genau. Und er will sie irgendwie als Kundin gewinnen dadurch, indem er den einen Skateboard-Typen dann entsprechend das Gleiche abziehen lässt, was sie bei ihm versucht haben, und verspricht ihnen $2,000. Machen sie dann auch nach Plan. Das Auto kommt vorbei, dieser Baby-Poop-braune, was auch immer das war. Ich habe mir den Namen des Autos nicht gemerkt.
Ja. Egal. Also halt so ein typische amerikanische Familienkutsche.
Ja, so ein SUV halt. Und ja, die ziehen die Nummer auch durch. Er springt übers Auto, knallt in die Windschutzscheibe, rollt ab.
Und alles auch
schön mit Zuschauern
geplant, bis ins kleinste Detail und mit Absprechen und so.
Ja. Und mit übelst Publikum, weil gleich an der Ecke ist so ein Café, wo Leute draußen sitzen. Naja, und er liegt dann da und sein Kumpel kommt an und was geht denn hier ab? Ah, voll verletzt. Und dann steht das Auto einfach nur da und es passiert nichts. Und der Typ am Boden meint so, ey, was macht denn die alte Schmidt jetzt, ein Sandwich oder was? Was mit ihrem Verantwortungsgefühl? Ja. Und in dem Moment siehst du nur noch, wie das Auto Gas gibt und wegfährt. Und die so, Ja. Und hängen sich an ihre Fersen mit ihren Boards.
Nachdem sie Saul angerufen haben.
Während sie Saul angerufen.
Oder Jimmy.
Die hängen schon an dem Laster dran mit ihnen,
genau.
Und sind auf der Verfolgung. Und berichten Jimmy dann davon. Und er so, was? Die ist abgehauen? Fahrerflucht? Wie geil.
Ja,
und genau. Die so, hä, was, wie geil? Ja, ihr seid in den Honigtopf gefallen. Das ist eine Straftat.
Und noch mehr Kohle.
Ja. Noch mehr Kohle. Und die so, was? Noch mehr Kohle? Wofür brauchen wir den Typen dann? Klick.
Ja, genau.
Und ja, hängen sich dann an die Fersen, kommen bei der Ollen zu Hause an. Die steigt gerade aus dem Auto. Und dann ist das nämlich nicht die Frau Kettleman,
ja,
sondern so eine alte.
Ich hab erst auch erst später geschnallt, dass es gar nicht die ist, die gedacht war. Ich habe noch nicht so genau hingeguckt und habe zwar die Szene gesehen, wo die Frau, nee, das war zu früh. Also ich habe einen Teil früh geguckt und dann die letzte Viertelstunde der ersten Folge dann wieder nach Hause kam und da war mein Gehirn noch nicht bereit für so tiefgehenden Input.
Wobei ich sagen muss, ich habe es auch nicht wahrgenommen. Ich habe auch nicht auf das Kennzeichen geachtet.
Ja.
Ich werde es aber heute nochmal gucken, die Folge. Ja, jedenfalls kommen sie dort dann an und die Olle steigt gerade aus dem Auto aus und die belabern die halt und das ist halt so eine ganz olle spanische Oma. Ja. Ne, so 1,50 Meter klein.
Genau.
Und so, hä, was, wie? Und spricht halt die ganze Zeit nur Spanisch. Und die drohen ihr gleich schon mit Polizei und so weiter. Und sie ruft dann, Micho, Micho, und geht ins Haus. Und die hinterher. Ja. Und dann ist erstmal Cut, glaube ich.
Ja, genau, Cut. Man sieht dann Saul.
Obwohl, sie gehen noch rein und ja, doch, man sieht ein bisschen, dass ein alter Bekannter namens Tuco.
Ich weiß gar nicht, also
wann? Doch, das kommt noch.
Kommt das noch?
Ja. Nee,
ich glaube, das sieht
weil der Abschluss ist das, wo Jimmy vor der Türe steht, die Knarre ins Gesicht kriegt und reingezogen wird.
Genau. Dann ist Ende. Ja. Nee, ich glaube, man hat bis dahin nicht gesehen, dass das ein alter Bekannter oder ja, später alter Bekannter sozusagen ist, aber.
Anyway.
Ja.
Die wieder machen da halt voll den Aufstand. In der Zwischenzeit schafft Jimmy's dort auch hin und klingelt an der Türe und kriegt noch die Knarre ins Gesicht gehalten, wird reingezogen und dann ist die Tür zu und dann ist die Folge 1 vorbei. Und das war mal wieder so ein typischer, oh ja, geiler Cliffhanger, ihr Schweine.
Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass, ich weiß gar nicht, ob es irgendwo bekannt war, dass irgendwie 2 Folgen kamen. Ich wusste nur irgendwie, okay, Mittwoch, kann man die erste Folge gucken, das waren dann aber gleich 2 Folgen. Dann fing halt Netflix so die zweite Folge an. Ich so, huch, oh, schön, cool.
Definitiv. Und was ich auch wieder schön finde, ist die Einstellungen von Ende Folge 1 werden genau 1:1 wiedergegeben in Anfang Folge 2, nur aus dem Innenraum raus. Weil du siehst ja Ende Folge 1 alles nur von außen, wie Jimmy vor der Tür steht und meint so, ja, hier, aufmachen im Namen des Gesetzes und überhaupt bla bla bla. Und Folge 2 fängt halt damit an, dass die zwei Jungspunde immer noch auf die alle Oma einreden und dann kommt Tuco um die Ecke, aus dem Wohnzimmer, glaube ich. Und so, hier Oma, geh mal nach oben, deine Seifenoper gucken und mach mal schon schön laut. Ich kümmere mich drum. Und die so, ja, hier und Polizei und so. Und er so, Polizei? Kommt die wirklich oder was? Ja, hier, und das muss wieder gut gemacht werden und bla und blub. Und ja, dann kriegen sie erstmal die Gehhilfe von der Oma zu schmecken. Und in dem Moment, wo Tuco dabei ist, den roten Fleck aus dem Teppich.
Die Salza.
Die Salza, genau. Zu entfernen klingelt es halt an der Tür und es donnert und man hört die Worte, die letzten Worte der ersten Folge waren. Und ja, dann greift er sich die Knarre vom Schrank, macht die Tür auf, zieht Jimmy in die Tür und dann setzt er ihn erstmal hin zum Gespräch.
Muss man auch sagen, nicht so ein kleines Ding so für die Handtasche, sondern schon so ein richtigen Klopper, so, also für so eine Handfeuerwaffe, eine kleine, schon ordentlich groß.
Ja, eine vernünftige Gangsterknarre.
Ja. Halt.
Ja, und dann erleben wir halt das, was bei Saul Goodman dann später auch so eins der Dinge ist. So erstmal alles totlabern und versuchen, das so hinzubiegen, wie man es braucht. Nur Tuco ist da halt irgendwie nicht ganz so vom Brain und kooperativ. Aber so kennen wir halt Tuco. Ne? Ein bisschen herrisch und dickköpfig.
Ja.
Aber er hört trotzdem zu.
Vorher haben auch die beiden Jungs sich nicht gerade beliebt bei ihm gemacht, indem sie seine
hast du es eigentlich auf Deutsch geguckt?
Allerliebste, ja.
Was haben die in Deutsch gesagt?
Ich hab's vergessen. Dumme alte Schachtel oder sowas. Auf jeden Fall so. Er war nur not amused.
Ja, er ist halt Tuco. Cool,
ne? Ja, man sieht auch wieder, dass er, auch wenn er ein Gangster ist, dann doch die Mexikaner offensichtlich sehr familienverbunden sind.
Ja, dazu möchte ich noch ganz kurz was sagen, bevor du weitersagst.
Ja.
Das Schöne war nämlich, der Opener war wieder, du siehst irgendwie ein Hackbrett mit Gemüse und Zeug und wie ein Messer drauf rumhackert und dann alles in den Kochtopf geschoben wird. Und dann war auch der Gedanke, ach nee, schon wieder. Und du siehst so Tuco, wie er kocht.
Ja,
ich habe mich sofort erinnert gefühlt an die Szene in Breaking Bad.
Ich glaube, man sieht ihn auch erst da.
Kann gut sein,
ich weiß es nicht. Dann kam die Szene.
Aber es war ein großer Lacher im Saal.
Ja.
Und ich habe sofort gedacht, ah, okay. Er mag also gerne kochen für ältere Menschen. Eigentlich hätte er auch was in der Sozialfürsorge werden können.
Ja. Ja, und versucht auch da wieder Oma natürlich
aus allem rauszuhalten.
Es, wie man später auch merkt, scheint es tatsächlich auch seine Oma zu sein. Ich hatte erst die Vermutung, da er ja anders genannt wird von ihr, dass er nur
Micho ist halt sein Rufname von der Oma.
Ja.
Wahrscheinlich.
Dass er das nur ja vorgibt, also dass die Oma nicht seine Oma ist, dass er nicht irgendwie mit ihr verwandt ist, aber das scheint ja doch der Fall zu sein.
Ja. Das ist wie Moon Pie bei Sheldon.
Oder
wahrscheinlich.
Ja.
Wahrscheinlich heißt Micho übersetzt Moon Pie. Wer weiß.
Oder ist so ein, ja.
Ein Kosename halt.
Kosename oder irgendwie so ein, ja.
Müsste man halt jetzt Spanisch können.
Genau, generischer Spitzname für sein Enkelkind, Sohn.
Ja.
Ja, genau, er ist ja gerade dabei, die Salze zu entfernen und man denkt so, oh, die jetzt tot. Okay, geht ja schon gut los und dann sieht man halt die Szene aus der anderen Perspektive, also hinter der Tür und Saul wird reingezerrt und
Jimmy,
genau.
Gewöhnlich dran, der wird jetzt erstmal Jimmy heißen.
Er ist ja auch noch Jimmy, das also es kommt auch schon von Chuck so die Analyse, ja, du musst den anderen Namen zulegen, einen besseren Namen und so, und musst was aus dem machen und so. Und ja, hat aber schon dieses ja, Anwaltsschauspiel sehr gut drauf. Also,
ja, er ist ja auch Anwalt.
Ja.
Und muss ja da auch die ganze Zeit die, wenn du dir keinen Anwalt leisten kannst, stellt der Staat dir einen zur Verfügung, Job zu machen. Mhm. Aber zurück zum Gespräch mit Tuco. Also er verhandelt da wie so ein alter Saul Goodman-Veteran. Und ja, es stellt sich heraus, dass Tuco die einfach nur zusammengeknebelt hat und die liegen halt so hinten in der Garage. Und schlussendlich ruft er dann seine Buddies an, die kennt man auch aus Breaking Bad, die Namen.
Ja.
Ich habe es aber vergessen.
Also von den, von, weiß ich nicht, von den Namen her nicht, aber ich habe zumindest den etwas kompakteren Herrn wiedererkannt.
Ja, und er hat auch den gleichen Namen. Hm. Aber der ist mir gerade entfallen.
Ja.
Scheiß drauf. Und fahren dann, wie es nicht anders sein könnte, in die Wüste.
Die Wüste.
Albuquerque scheint umringt zu sein von wunderhübscher Wüste mit blauem Himmel und hübschen, fluffigen Wolken.
Die weite Prärie.
Ja. Also irgendwann will ich da mal hin. Ey. Es ja. muss total geil zu sein, dort Landscapes zu
fotografieren. Wahrscheinlich gibt's auch, kommt auch irgendwann Trivia-Fakt. Übrigens, die Wüstenszene aus der ersten Folge war der Schauspielplatz in Breaking Bad, bla bla bla. Irgendwie so. Könnte ich mir gut vorstellen.
Wahrscheinlich. jedenfalls ja, wird Jimmy dann auf Knien gezwungen, so, ja, hier, pack aus, was weißt du und überhaupt, weil Tuco ja den Verdacht hat, dass er irgendwie FBI, DEA ist oder so, und hält ihm dann auch schön die Zwinge da an, ne, womit man Rosen schneidet, die Rosenschere an den Finger. Und dann gesteht er halt, ja, ich bin FBI Special Agent Steel und überhaupt und bla bla bla. Und der eine Kumpel von Tuco so, ey, Tuco, darf ich mal? Und hält sich dann ein bisschen normaler mit ihm und ja, nach seiner Analyse, ey, das ist ein Anwalt, der weiß nix, der weiß einen Scheiß. Außerdem ist er ein Anwalt, er hat ja Respekt gezeigt.
Genau, und lass ihn laufen. Sagt auch so, so, ja, grundlos einen Anwalt umlegen, ist nicht gut.
Ja. Und dann ist Jimmy erstmal froh, dass er mit heiler Haut davon zu kommen scheint. Die anderen beiden liegen aber immer noch geknebelt da. Und,
genau, weil sie ja Tukos Oma
beleidigt
haben.
Was natürlich nicht gut ist.
Ja.
Und dann merkst du aber auch, dass Jimmy immer noch ein gutes Herz hat. Und meint dann so, ja, was mit den beiden da? Ja, darum kümmern wir uns. Ja, aber was macht ihr damit? Ja, die verschachen wir jetzt hier, so nach dem Motto. Und er sagt, ja, nee, das ist ja nun nicht so wirklich gerecht. Und außerdem war es ja auch irgendwie meine Schuld und überhaupt. Können wir uns nicht darauf einigen, dass du sie einfach laufen lässt? Und er so, ja, nee, die haben meine Oma beleidigt.
Ja.
So geht's ja nun also, nicht.
Man sieht auch, er ist ein guter oder wird ein guter, gewitzter Anwalt. Aber wenn es ernst wird, ist er dann doch eher der Schisser und versucht so den ganz großen Big Trouble möglichst weit zu umfahren, sozusagen.
Er versucht halt immer Schadensbegrenzung.
Und ja, genau, ist ja, wir hörten merkwürdige Geräusche über uns, ich weiß nicht was.
Das war mein Bekloppter.
Später auf der Aufnahme hört.
Ja,
was machen wir gerade? Ach so, ja. Ja, man, also man merkt, er ist doch ein ganz netter Mensch eigentlich.
Im Grunde seines Herzens.
Ja, so wie Tuco ja eigentlich auch, weil er sorgt sich sehr um seine Oma.
Ja. Und dann später in Breaking Bad ja auch um seinen Onkel.
Ja, seinen, ja, noch seinen einzigsten Verwandten noch, ja.
Ja. Er ist ja der letzte Überlebende.
Nebst den beiden
Cousins,
ja.
Die ja aber in Breaking Bad noch vor allen anderen draufgehen. Anyway, jedenfalls will Tuco die beiden irgendwie um die Ecke bringen. Und dann fängt halt Jimmy an zu verhandeln. mit dem Endergebnis, um es jetzt mal etwas abzukürzen. Was? Sehr für Probleme. ja, dass sie sich darauf einigen, jeder kriegt eingebrochenes Bein.
Dein Nachbar guckt doch Fußball, oder?
Immer, gerne, ja.
Es läuft, glaube ich, gerade Fußball und es steht Bayern gegen Hamburg 5-0.
Ja,
das also vielleicht
ist steht es bei Gladbach?
Weiß ich nicht. Ich
guck mal.
Ich habe es nur zufällig gesehen, weil ich gerade Twitter durchgeguckt habe und da ein Bild gepostet wurde.
Weil der ist großer Gladbach-Fan.
Ja.
Also wenn einer live zuhört, dann soll er uns mal antwittern, wie es bei Gladbach steht. Naja, jedenfalls bricht Tuco den beiden Trollys dann halt die Beine. Also jedem ein Bein, wie vereinbart. Und Jimmy packt sie in sein Gefährt und fährt sie dann ins Krankenhaus und ist voll durch und geht dann abends in eine Bar und labert irgendwie so eine Olle an. Und neben der Olle ein bisschen weiter weg sitzt so ein Typ, der diese Breadsticks futtert, aber der bricht die ganze Zeit durch. Und
dann kriegt er
so seine Übelkeitsattacke und rennt erstmal ins Klo, hat sich also volllaufen lassen auch. Fährt dann zu Chuck, geht wortlos in die Bude rein und strampelt die Hose von sich, fällt auf die Couch und ist weg. Und Chuck so, oh nein, nimmt so eine Holzzange, schüttelt dann die Hose aus und oh nein, ein Handy. Packt das Handy mit der Holzzange und wirft es zur Tür raus. Und am nächsten Morgen sitzt er dann da mit seiner Space-Decke. Meint so, ja, hier, willst du einen Kaffee?
Ja.
Hast du dich gestern geerdet? Ich glaube nicht, dass du dich gestern geerdet hast und so. Ja, sehr amüsante Szenerie eigentlich. Mhm. Wenn sie nicht so einen ernsten Hintergrund hätte. Und dann wird halt noch mal ein bisschen rumdiskutiert. Und den Rest habe ich eigentlich schon fast wieder vergessen. Kam da noch was? Ich glaube nicht, ne? Das war es im Großen und Ganzen.
Nö. War es soweit, glaube ich, ja.
Also ich kann es jedenfalls nicht erwarten bis nächsten Dienstag. Also Better Call Saul ist vom Start weg ein gelungenes Ensemble mit, wie gesagt, mittlerweile zwei Bekannten, die wir aus Breaking Bad schon kennen.
Drei?
Wen habe ich jetzt schon wieder vergessen?
Na.
Ich habe Tuco, ich habe Jonathan Banks.
Ach so, ja, okay. Ja, und ja. Nee, ich meinte jetzt drei mit Saul.
Ja gut, also Saul war ja klar, der ist ja Hauptdarsteller. Also von daher.
Ja.
Ich bin natürlich sehr, sehr gespannt, wer in Staffel 1 noch Aufwartung machen wird. Weil darüber hat der gute Bob Odenkirk, von dem ich auch ein paar sehr coole Portraits geschossen habe. Eins davon findet ihr auf stingografie.de, die anderen ja auf meinem Instagram.com/sting. ja, war ein cooles Shooting. Ich habe mich nämlich clevererweise zu den Pressefuzzis gestellt zwischen ZDF und Reuters. Und was da passierte, hört ihr im Sunday-Buch. So. Gut, dann hätten wir Punkt 1 ja eigentlich durch, oder?
Ja.
Nach einer Stunde.
Das war jetzt etwas ausführlicher, aber das, ja. Ist halt.
Muss auch mal sein.
Dann ist das halt so.
Ja, weil zu den nächsten zwei Punkten kann ich sowieso nichts sagen.
Könnte man
zu den
nächsten drei Punkten. Fast als ja Lead-in für eine Sting Talks Folge nehmen.
Ja, also das war sowieso meine Idee. Wir könnten eine Rolling Sting Talks Weekly machen, indem wir einfach jedes Mal, wenn wir die Folge gesehen haben, haben wir ja ein paar Tage Zeit,
ja,
uns abends mal ein Stündchen über die Folge unterhalten, damit da auch mal wieder Content kommt. Call Saul, you better call Saul. You'll fight for your rights when your back's to the wall. Stand to the man, just as strong. You better call Saul. You best call now, you hear?